Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir haben heute mal was ganz Besonderes vor, und zwar wollen wir uns mal die 10 am häufigsten vergessenen Tatbestände in Strafrechtsklausuren anschauen. Hintergrund ist der, was sind Erfolgsprinzipien gerade einer Strafrechtsklausur im Examen? Ich habe vor einiger Zeit mal einen Podcast gemacht über die 3 zentralen Erfolgsprinzipien einer Strafrechtsklausur. Das ist die Folge 3 meines Podcasts. Und eines dieser Prinzipien ist schlicht und einfach, alle Delikte zu finden. Das hört sich jetzt erstmal so banal an, ist aber ein Riesenplus beim durchschnittlichen Examenskorrektor. Wenn der so einen Stapel Examensklausuren vor sich hat von, ich sag mal, 10 Examensklausuren, also ich würde mal sagen, maximal 3 oder 4 Klausuren davon sind komplett vollständig, was die Delikte anlangt. Und es passiert einem ja auch wahnsinnig leicht, dass man jetzt ein Delikt vergisst. Also beispielsweise, wenn der Fall sich um einen Bankraub dreht, man voll fokussiert ist auf 249, 253, die Abgrenzung und so weiter. Und dann völlig vergisst, dass der Bankraub zum Beispiel auch ein Hausfriedensbruch im Sinne von 123 sein könnte. Oder eine Beleidigung nach 185, wenn der zum Kassierer noch sagt, hier los, schieb Geld rüber, nimm das in den Sack. Vergisst man leicht zu prüfen. Der Praktiker legt darauf allerdings größten Wert, weil als Staatsanwalt und Richter er in seiner Praxis in der Akte ja auch immer mit den unwichtigen Nebendelikten irgendwie umgehen muss. Das Schöne ist jetzt, man kann das total einfach üben, nämlich indem man sich einfach mal eine Examensklausur nimmt und im Strafrecht und sich sagt, ich will die jetzt gar nicht komplett lösen, sondern ich will einfach mal nur alle Delikte finden. Also es macht vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß, sich irgendwo hinsetzen, sagen, ich gebe mir jetzt mal 20, 30 Minuten, suche alle Delikte raus, dann auch sofort in der Lösung gucken, ob man sie alle hat, weil das Gehirn ist dann auch am gespanntesten gewissermaßen, was jetzt richtig gewesen wäre. Und ich denke, wenn man das so 6, 7 Mal macht mit verschiedenen Klausuren, dann vergisst man auch irgendwann nichts mehr. Man merkt dann auch, es sind tatsächlich immer dieselben Delikte, die man gerne vergisst, was sich wiederholt. Also was ich zum Beispiel eben schon sagte, 123 Hausfriedensbruch, 185 Sachbeschädigung, 303, diese Dinge. Also praktisch nirgendwo ist das Verhältnis Lerninput zu Punkteoutput größer als in diesem Bereich. In dem Sinne wollen wir uns einfach mal 10 Delikte anschauen, die häufig vergessen werden. Ich werde die jetzt in der Reihenfolge durchgehen, wie sie im StGB stehen. Das Beste ist, ihr legt euch auch mal ein StGB daneben oder ein StGB-Kommentar und könnt durchaus auch zwischendurch mal die Pause-Taste drücken und den Tatbestand auch mal lesen. Als Bonus werde ich noch zu jedem Delikt ein Incentive dazu sagen, was man sich mal anschauen oder lernen könnte dazu. Ja, fangen wir an. Delikt Nummer 1. Ist der Paragraph 113 StGB, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Vielleicht mit einem Seitenblick auch auf 114 und 115. Warum kommt der häufiger vor in Klausuren, als man denkt? Das ist so eine ganz klassische Verlängerung auch von Klausuren. Wenn ich als Klausurersteller einen coolen Strafrechtsfall habe, der reicht nur für 3,5 Stunden, dass ich dann sozusagen hinterher bei der Tat noch die Polizei vorbeischicke und dann leistet noch einer Widerstand. Leute werden ja häufig ein bisschen unlustig, wenn die Polizei vor Ort aufläuft. Was man sich dazu extra mal anschauen könnte als Zusatzincentive, wäre speziell der Gewaltbegriff. Also auch gerade in Zeiten der Klimakleber wird zum Beispiel dieser Tatbestand auch mal wieder diskutiert, ob es für Gewalt ausreicht, sich zum Beispiel auf eine Straße anzukleben. Da empfehle ich euch direkt eine Folge auch aus meinem Podcast, nämlich gerade die letzte vor diesem, das ist die Folge 27. Da habe ich dazu einer aktuellen Entscheidung des Kammergerichts Berlin zu dem Thema was gesagt. Delikt Nummer 2 ist der Paragraph 123 StGB, Hausfriedensbruch. Warum wird der häufig übersehen? Weil der anzuprüfen ist nicht nur in den offensichtlichen Fällen, wo ich jemanden in die Haustüre eintrete oder was, sondern im Grunde bei jedem Betreten eines Gebäudes in rechtswidriger Absicht. Also jede Straftat, die im Prinzip in einem Gebäude vollbracht wird, und das sind ja wirklich viele, kommt er zumindest in Betracht. In dem Zusammenhang würde ich hier speziell empfehlen, sich anzugucken, die Problematik, was ist, wenn ich ein sogenanntes generelles Einverständnis mit dem Betreten habe, wie zum Beispiel bei Ladengeschäften oder Ähnlichem. Dass ja dieses generelle Einverständnis unter Umständen das Eindringen im Sinne von Betreten gegen den Willen des Berechtigten ausschließen kann hier. Und ja, sich dazu mal die herrschende Rechtsprechung, Literaturmeinung anzugucken, dass es nach herrschender Meinung dort darauf ankommt, ob der Kunde, der den Laden betritt, in seinem äußeren Erscheinungsbild abweicht von dem gewöhnlicher Kunden. Also wenn ich mir den Hausrechtsinhaber quasi auf dem Klappstuhl am Eingang vorstelle, die Menschen, die der aussortieren würde, die begehen Hausfriedensbruch bei Betreten in rechtswidriger Absicht, die anderen entsprechend nicht. Delikt Nummer 3, das leicht übersehen wird, ist die Beleidigung nach § 185 StGB. Eben weil sie so leicht nebenher im Sachverhalt geschieht. Also wenn zum Beispiel jemand mit Gewalt das Auto abgenommen wird und ich schon an 249 denke oder was, dann so nebenher gesagt wird, so los, raus aus dem Auto, du Honk oder so, würde man leicht vergessen, hier die Beleidigung anzuprüfen nach 185. Also da mal dran zu denken. Was ich mir hier zusätzlich anschauen würde bei der Beleidigung, die ist an sich in der Strafrechtsklausur, ist die nicht wirklich schwer zu prüfen. Die Beleidigung hat eine relativ große Bedeutung auch im Zivil- und im öffentlichen Recht vor allen Dingen. Also im Zivilrecht, wenn es um 823.004 BGB, Ehrschutz und so weiter geht, weil die Beleidigung auch ein Schutzgesetz ist im Sinne von 823.2. Dort aber häufig bei kontroversen Äußerungen, auch gerade in der Öffentlichkeit, im Internet, dann abgewogen werden muss unter Umständen mit der Meinungsfreiheit nach Artikel 5, sich daraus komplexe Probleme ergeben können. Dasselbe gilt entsprechend auch für polizeirechtliche Tatbestände, irgendwo einzugreifen, wenn ich ein beleidigendes Transparent irgendwo während einer Versammlung zum Beispiel habe, das zur öffentlichen Sicherheit im Sinne des Polizeirechts und auch des Versammlungsgesetzes ja die Gesamtheit der geschriebenen Rechtsordnung gehört, damit auch 185 StGB. Aber dann natürlich auch wieder dasselbe gilt, dass man abwägen muss entsprechend mit der Meinungsfreiheit nach Artikel 5. Das vierte Delikt in unserer Liste der häufig vergessenen Delikte ist der § 221, die Aussetzung. Die kommt häufig zumindest anzuprüfen im Zusammenhang vor mit diesen ganzen Delikten, wo jemand zum Beispiel jemand nachts angefahren hat und den dann liegen lässt und ich einen 212, also einen Totschlag durch Unterlassen prüfen muss, eventuell sogar noch mit Mordmerkmalen, Verdeckung einer anderen Straftat. Da kann man leicht den 221, die Aussetzung, vergessen. Was man sich da mal angucken könnte, wäre der Begriff des Im-Stich-Lassens. Das ist seit jeher so ein bisschen umstritten, wie weit der zu fassen ist, ob der auch eine räumliche Veränderung erfordert oder wo wohl die herrschende Meinung hingeht, unter Umständen auch ein, ja, einfach nicht helfen in einer Situation, wo ich aber zur Hilfe verpflichtet bin, ohne dass zwingend eine räumliche Veränderung erforderlich ist. Das fünfte Delikt, das gerne vergessen wird, oder im Grunde zwei Delikte, die ich jetzt mal zu einem zusammenfasse, ist 239a und 239b StGB, also erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme. Die sind, und das ist wirklich wichtig, dass man sich das einprägt, praktisch immer neben 249 und 253, 255 wenigstens anzuprüfen. Also 249 Raub, 253, 255 räuberische Erpressung, weil ich an beiden Fällen mit Gewalt oder Drohung mir versuche, einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Und dieses Tatbestandsmerkmal des Sich-Bemächtigens, wenn wir mal den 239a nehmen als Leitbild, also Sich-Bemächtigen im Sinne von Begründung, Intensivierung physischer Gewalt, das wäre, wenn man es einfach so auslegt, praktisch immer gegeben neben 249, 253. Es reicht ja aus, dass ich jemand anders eine Pistole vorhalte beispielsweise. Deswegen, und das wäre mein Tipp, sich das zu 239a, 239b nochmal anzuschauen, werden diese Tatbestände auch aufgrund der hohen Strafandrohung vom BGA einschränkend ausgelegt. Und zwar in dem Sinne, dass ich beim Tatgeschehen eine Zäsur brauche oder eine sogenannte stabilisierte Zwangslage, auf deren Basis ich dann die Tat ausnutze zur Begehung einer Erpressung, wie es in 239a heißt. Also sprich, ich ein zweiaktiges Geschehen brauche. Zunächst mal muss ich die Zwangslage begründen, also jemanden zum Beispiel mitnehmen in eine Wohnung, was auch immer. Und dann auf der Basis mit meiner Erpressung durchstarten. Es ist im Einzelnen auch so ein bisschen umstritten, ob das nur im Zwei- oder auch im Drei-Personen-Verhältnis gilt. Das kann man sich ja dann im Einzelnen mal anschauen. Das sechste Delikt ist die Bedrohung nach § 241. Die ist natürlich subsidiär zu diesen ganzen heftigen Drohungsdelikten wie Raub 249, räuberische Erpressung 253, 255, auch zur Nötigung 240 nach herrschender Meinung. Aber auch dann eben kurz als Zweizeiler anzusprechend, als zurücktretend. und nicht subsidiär im Drei-Personen-Verhältnis. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Banküberfall in der Bank bin und eine Bankkundin bedrohe, die jetzt erstmal mit dem Kassierer nichts zu tun hat, dann bleibt der 241 bestehen. Ja, eine Norm, die man leicht vergessen kann. Da würde ich mir mal angucken, der ist im Jahr 2021 reformiert worden von den Voraussetzungen. Früher nur bei Androhung eines Verbrechens strafbar. Das hat man jetzt etwas erleichtert, dass auch Vergehen drunter fallen. Also diese Reform, einfach, dass man die überhaupt auf dem Schirm hat, diese Veränderung des 241. Und in dem Zusammenhang auch mal den 241 Absatz 5 Strafantragserfordernis, der so etwas komplex ist, insofern, als der sozusagen andockt, was für ein Vergehen habe ich denn dem anderen angedroht nach Absatz 1? Und wenn dieses Vergehen eines Strafantrages bedarf, dann bedarf auch die Bedrohung nach 241 eines Strafantrages. Siebtes Delikt wäre die Unterschlagung nach § 246, das subsidiäre Auffangdelikt par excellence, wie ja schon ausdrücklich auch der Wortlaut sagt, also gerne noch als subsidiären Zweizeller anzuprüfen, neben Delikten wie Diebstahl, aber auch Betrug und so weiter. Und da würde ich mir vor allen Dingen mal anschauen, das sogenannte Problem der erneuten Zueignungshandlung. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Auto per Diebstahl verschafft habe und dann mit dem Auto durch die Gegend fahre, ist es ja im Prinzip jedes Mal eine erneute Zueignungshandlung, könnte jedes Mal neu strafbar sein nach 246. Nun kann es natürlich nicht sein, dass man sich da jedes Mal nochmal neu strafbar macht. Es gibt aber dogmatisch zwei verschiedene Arten, das zu lösen. Der BGH löst es über eine Tatbestandslösung, dass 246 dann schon tatbestandlich nicht gegeben ist. Die Literatur eher über Konkurrenzen, das kann einen Unterschied machen, insbesondere wenn es noch weitere Beteiligte gibt. Das würde ich mir mal näher anschauen. Das achte Delikt ist eines, das viele, glaube ich, gar nicht kennen, aber das doch auch wesentlich häufiger vorkommt, als man denkt. Das ist die Urkundenbeschädigung nach § 274 oder auch in der Alternative der Nummer 2 eine Datenbeschädigung. Der ist praktisch immer anzuprüfen, wenn auch manchmal als subsidiär neben dem 267, also der Urkundenfälschung, oder zumindest sehr häufig, weil wenn ich an der Urkunde schon irgendwas am Machen, am Verändern bin, dann bin ich häufig auch dabei, die Urkunde als solche zu beschädigen, was dann ein Fall des 274 ist. Wie gesagt, dann häufig subsidiär. Womit ich mich beim 274 auseinandersetzen würde, ist speziell auch der Begriff der Nachteilszufügungsabsicht. 274 ist ja, wenn man so will, ein Sonderfall der Sachbeschädigung. Und ja, der allerdings nur dann greift, wenn ich speziell die Urkunde beschädigen, vernichten und so weiter will, weil ich dem anderen einen Nachteil zufügen will im Hinblick auf sein Beweisführungsinteresse. Im Gegenzug ist es auch nicht unbedingt erforderlich, dass die Urkunde fremd ist in einem eigentumsrechtlichen Sinne. Also da liegen Unterschiede auch in der Abgrenzung zu 303 und das würde ich mir mal genauer anschauen. Neuntes Delikt, das gerne vergessen wird, ist die Sachbeschädigung, eben nach § 303 StGB. Insbesondere auch zum Beispiel bei Körperdelikten, wenn ich einen Schuss auf jemand abgebe und dann noch beschrieben ist, dass zum Beispiel auch die Jacke dadurch von ihm kaputt gemacht wird. Oder wenn ich irgendwo einbreche und dann dabei auch Schlösser aufbreche und so weiter. Eben dann, weil ja auch dann der eigene Fokus, was man gerade prüft, typischerweise woanders liegt bei eben einem Tötungsdelikt oder bei dem Raub- oder Einbruchsdiebstahl, der da gerade begangen wird. Was ich mir da speziell mal angucken würde, ist die Sachbeschädigung durch Unbrauchbarmachen der Sache, wie es immer so schön heißt. Also wo ich an der Sachsubstanz jetzt nichts irreversibel kaputt mache, aber die Sache für den anderen einfach nicht mehr so richtig brauchbar ist. Die klassischen Lehrbuchbeispiele sind dann zum Beispiel Ablassen von Luft aus dem Fahrradreifen oder zum Beispiel ein fremdes Fahrrad mit einem eigenen Schloss irgendwo anschließen an den Zaun, sodass der Inhaber es nicht mehr benutzen kann. Wird auch in den Zeiten des Internets, finde ich besonders interessant, weil man ja häufig auch per Fernabschaltung zum Beispiel eine Sache unbrauchbar machen kann auf die eine oder andere Art. Genau, dass man sich das eben genauer anschaut. Zehntes und letztes der am häufigsten vergessene Delikte ist der § 315d StGB, verbotene Kraftfahrzeugrennen. Und zwar, der steht noch nicht so ewig lange im StGB, seit 2017. Der wird gerne vergessen, vor allen Dingen in der letzten der drei Varianten, die da im Absatz 1 erwähnt sind. Nämlich, wenn sich gar nicht um ein Kraftfahrzeugrennen im engeren Sinne handelt, dann würde man ja vielleicht noch drauf kommen, sondern da ist beschrieben, dass schlicht und einfach ein Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos sich fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Also sprich, das kann auch einer allein sein, der aus was für Gründen auch immer aufs Gas drückt. Also zum Beispiel auch so Fälle wie die Polizeiflucht, wo im Einzelnen umstritten ist, inwieweit das drunter fällt und auch die Rechtsprechung noch dabei ist, sich zu entwickeln. Das ist auch gleichzeitig das, was ich mir anschauen würde. Also welche Fälle jenseits von dem, wo sich Leute zu Kraftfahrzeugrennen verabreden, wo einfach jemand aus anderen Gründen schnell fährt, eben unter diesen 315d Absatz 1 Nummer 3 zu fassen sind und da jeweils auch ja sich ein Bild über die aktuelle Rechtsprechung zu verschaffen, die wie gesagt da auch noch im Werden ist. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass ab jetzt in den Strafrechtsklausuren keine Delikte mehr vergessen werden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitore-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich hier mal besprechen soll, schickt mir gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, so viel für heute. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.